Eine weiße Robotermaus, die, so sieht es aus, hat sich durch eine Wand gefressen und stammelt die ganze Zeit vor sich hin. Aus einem anderen Raum dröhnt laute Musik. Zu trashigen Songs tanzt ein humanoider weiblicher Roboter vor einem Spiegel. Sie trägt ein weißes Negligé, weiße Plateau-Overknees und ihr Gesicht ist zur Hälfte mit einer Art dunkelgrünen Pestmaske verdeckt. Nur ihre Augen blitzen daraus hervor. In einem weiteren Raum sitzen elegant gekleidete Puppen auf Bänken. Sie wirken gedankenversunken und ein bisschen wie Besucherinnen zwischen Gemälden von Gerhard Richter, Georg Baselitz und Pablo Picasso. Im Museum Frieder Burda treffen gerade künstliche Wesen, also Roboter, Avatare und Animatronics, auf statische Bilder, nämlich auf Gemälde von prägenden Malern des 20. Jahrhunderts. Sie sollen gemeinsam in einen Dialog treten. Ja, vielleicht über die Kunst von morgen? Wie genau sie das machen und was das für die Kunst von morgen bedeutet? Darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Ich bin Aileen Fruzina und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Roboter im Museum. Darüber spreche ich im ersten Teil dieser Folge mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Im zweiten Teil dieser Folge ist dann die Künstlerin Luisa Clement zu Gast. Und mit ihr spreche ich über ihre Repräsentantinnen, die gerade im Museum Frieder Burda zu sehen sind. Zuerst aber mal, hallo Elke, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich habe ja tatsächlich einen der Roboter, ja, die ich jetzt gerade in der Anmoderation so ein bisschen angeteasert habe, live gesehen, nämlich die Female Figure von Jordan Wolfson. Und da würde ich kurz mal meine Erfahrungen teilen, die ich da gemacht habe. Das Ganze habe ich gesehen im Kunsthaus Bregenz im September und es war ja insgesamt sehr grotesk. Wir mussten, also ein paar BesucherInnen mussten draußen warten. Dann wurden wir in einer kleinen Gruppe dort hochgeführt, in den Raum. Da wurden wir angeleitet, in einem Halbkreis uns sozusagen aufzustellen um die Puppe. Mehr wussten wir auch irgendwie gar nicht. Und dann haben wir nur so ganz, ganz, ganz laute Musik gehört, die auch so sehr trashig war. Und dann kommt man rein und sieht, ja, einen Roboter. Aber auf den ersten Blick, also ich ohne Brille, habe das auch gar nicht richtig gesehen und dachte mir eigentlich, dass da gefühlt ja ein Mensch tanzt vor einem riesigen Spiegel zu lauten Popliedern. Und man hört auch die ganze Zeit eigentlich so diese, ja, Bewegungen der Puppe. Die Puppe ist lebensgroß, also ganz normal, hat so Plateauschuhe an und ist halt sehr, sehr dünn bekleidet, hat so überall so ein paar Flecken, würde ich sagen, und bewegt sich immer, sie tanzt und bewegt vor allem immer so ihre Finger, so ganz, ganz filigran. Und es war ganz komisch, weil man reinkam und ich hatte direkt das Gefühl, dass sie mich einfach anguckt. Sie schaut mich an und dann habe ich auch erfahren, ja, dass sie alle fixieren kann mit ihren Augen durch diese grüne Pestmaske hindurch. Und das Ganze hat bei mir auf jeden Fall so Traurigkeit ausgelöst, so ganz viele negative Gefühle, würde ich sagen. Ich hatte auch vor dieser Puppe eine ganz, ganz irrationale Angst, dass sie sich da losmacht und mich angreift. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit versucht, Abstand zu ihr zu halten. Und danach hat mich das Ganze auf jeden Fall sehr emotional auch noch mitgenommen. Also ich hatte auch irgendwie Mitleid mit dieser Puppe, die wir so kollektiv angeschaut haben. Und gleichzeitig habe ich mich auch so, ja, angeschaut und objektiviert von ihr gefunden. Und dann sagt sie dazu noch die ganze Zeit sehr traurige Sachen und dann diese sehr überglückliche Musik dazu. Das war für mich eine sehr, sehr groteske Erfahrung. Also so viel zu dem Roboter von Jordan Wolfson, Female Figure. Ich habe in der Anmoderation schon so ein paar andere quasi angeteasert, aber Elke, kannst du nochmal beschreiben, welche Roboter, welche künstlichen Wesen es da in der Ausstellung noch zu erleben gibt?
Naja, erstmal, also die Female Figure ist ja wirklich eine der berühmtesten Skulpturen überhaupt der letzten 10 Jahre. Also die ist ja wie eine Bombe ist die eingeschlagen, als Jordan Wolfson die gemacht hat. Das war mega teuer. Also der hat das mit Leuten aus Hollywood zusammen programmiert und gemacht. Und was ich daran auch so gruselig finde, beziehungsweise was man auch wirklich diskutieren muss, ist, was stellt die denn eigentlich dar? Weil die wird ja durchbohrt von so einer Pole-Dancing-Stange eigentlich. Ja. Also das ist, als würde man einfach eine Sexarbeiterin an einer Pole-Dancing-Stange aufspielen. Spießen, ja. So sieht das aus. Und die hat ja auch diese Kleidung, die sie hat und so, das geht ja alles so in Richtung Prostituierte, keine Ahnung, auf jeden Fall Sexualobjekte, was auch noch misshandelt worden ist. Dann guckt die einen so an. Und das ist natürlich so auch aus Gender-Perspektive ist es natürlich auch ganz hart diskutiert worden. Was macht da dieser Typ irgendwie? Was irgendwie traut er sich, da eine Frau in dieser Form irgendwie darzustellen? Auf der anderen Seite hat sie ja auch diese Kraft von so einer Witch, also es ist so eine Hexenkraft, die einen gerade dadurch, dass sie einen anguckt, macht die einen ja komplett fertig. Also die haut einem ja diese sozusagen das Geschlechterverhältnis, die Gewalt, irgendwie wie Gewalt mit Sexualität verbunden ist, das haut die einem ja so richtig vor die Füße. Ja. Also das ist halt die Female Figure irgendwie und deswegen ist die auch so stark, ne? Und ich finde das halt, also wie die dann mit den anderen Sachen da bei den Transformers irgendwie interagiert, können wir ja später noch erzählen, aber so, sie wird dann praktisch begleitet von einer Figur von Ryan Gender, die ganz anders funktioniert. Das ist nämlich ein ganz kleines, süßes Mäuschen, was aus so einem kleinen Loch aus der Wand rauskommt und irgendwie immer nur so schnuppert und so ganz süße Sachen sagt mit der Stimme von der Tochter des Künstlers. Also das ist so die, Udo Kittelmann, der Kurator, zu mir auch meinte, das ist eigentlich der heimliche Star der Ausstellung. Also weil diese Maus lieben immer alle gehen vor der auf die Knie, ja. Und gucken irgendwie, oh, das Mäuschen und so. Und das ist halt aber auch so ein Roboter, ne? Das ist schon auch sehr schön. Und dann sind dann halt von Luisa Clement diese sogenannten Repräsentantinnen, das sind halt auch letztlich Sexpuppen. Mhm. Also praktisch die Herstellungsform und wie die so komisch so glatt sind und so. Also das ist sozusagen, sie hat das genau so herstellen lassen, wie so Sexpuppen hergestellt werden. Sieht aber aus wie sie selber. Mhm. Und die haben halt so ein Chatbot auch drin und man kann sich mit denen halt so über Kunst unterhalten und so. Und unser Autor, der Timo Feldhaus, hat das auch sehr lustig gemacht, mit denen geredet und hat das dann so aufgeschrieben für uns, was das so für eine Begegnung ist. Mhm. Und das sind eigentlich die Roboter.
Mhm. Jackson Pollock, Pablo Picasso, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Andy Warhol, das sind nur ein paar Namen der Künstler, mit denen diese Roboter dann in einen Dialog treten sollen. Und von ihnen werden Werke aus der Zeit zwischen 1950 und 1980 gezeigt. Das ist ja auch eine Zeit, wo es jetzt noch kein Internet gab. Trotzdem gelten eben auch diese Künstler als Transformer. Eben halt natürlich aber in ihrer Zeit gedacht. Kannst du das an einem Beispiel erklären, wie sie das gemacht haben? Also was war denn oder ist an ihrer Kunst jetzt so transformativ?
Na, das ist ja eigentlich so das klassische Narrativ der Moderne, wo man immer sagt, da gibt es so eine Art Fortschritt in der Kunst. Also das ist ja, glaube ich, das ist immer die große Erzählung der Kunst des 20. Jahrhunderts, dass man sich immer einen raussucht und sagt, der hat das und das erfunden und der hat das und das neu gemacht und so. Das ist ja etwas, was wir heute vielleicht gar nicht mehr so betonen würden, weil einfach dieses, man nennt das teleologische Konzept, also diese Idee von, dass Kunst immer einen Fortschritt haben muss oder hat, dass man das gar nicht mehr so verfolgt, aber für das 20. Jahrhundert gilt das halt. Und deswegen werden die auch halt davon in der Ausstellung als Transformer bezeichnet. Und man kann halt sagen, okay, Pablo Picasso zum Beispiel, also das ist ja ausführlich erzählt worden, dass er praktisch über den Kubismus in die, also dass er sozusagen von der gegenständlichen Malerei, von der einigermaßen realistischen Malerei dann das Bild auflöst in die Abstraktion, dass er so dann auch außereuropäische Kunst mit hineinnimmt und was ihm hilft, das Bild also aufzulösen in diese kubistischen Splitter eigentlich des Bildes und dann hinterher dann einfach zu neuen Bildformen kommt, wo eben die Figuren nicht mehr realistisch sind, sondern wo er das halt praktisch wie grafisch und so nebeneinander stellt und das die Figur so auflöst, wobei er ja auch ganz viele unterschiedliche Stile eigentlich gemacht hat. Und Gerhard Richter, um dann sozusagen da am Schluss anzukommen, der Entwicklung ist ja einer, der wiederum alle möglichen Formate immer nebeneinander ausprobiert. Also der halt auch immer dann wieder realistisch, fast fotorealistisch malt, aber mit dieser Verschwommenheit, mit so wie so einem Verschwommenheitsfilter drüberlegt, was halt praktisch die so das Mediale ist. Ne? Also weil er von Fotografien malt, aber als wären sie unscharfe Fotografien. Das heißt, es wird zwischen den Maler und die Realität, wird halt dieses Medium, das Medium der Fotografie gelegt. Also das wäre praktisch das Transformative dann bei Richter, der parallel dazu aber ja auch ganz viele andere Stile immer hat. Also der parallel ja auch abstrakt malt, der nur Farbfeldmalerei macht oder wie auch immer. Also der praktisch alle Möglichkeiten der Malerei, einfach nur die Farben oder dann doch wieder realistisch einfach die Landschaften, die Stillleben, alle Möglichkeiten immer da ausloten kann. Und da in Baden-Baden ist halt unter anderem diese mega berühmte Kerze oder eine, es gibt ja mehrere von diesen Kerzen, eine von diesen Kerzen zu sehen, wo man dann halt auch nochmal so ein bisschen so drüber nachdenken kann, okay, was ist das eigentlich für ein Objekt und was heißt das, wenn man das malt, wenn man das aus der Masse der Bilder herausnimmt und dieses eine Motiv malt, also das ist dann nochmal so eine klassische, so ein klassisches Bild eigentlich.
Diesen ja statischen Bildern, die du jetzt beschrieben hast, diesen statischen Werken stehen ja auf der anderen Seite des Dialogs diese technischen Werke von Louisa Clement, von Jordan Wolfson, von Ryan Gander und Seymour Sejin gegenüber. Die gehören übrigens auch alle ja zu einer Generation. Sie sind alle so in den 1970er und 80er Jahren geboren. Sie sind damit auch alle in einer digitalen Welt aufgewachsen und sie nutzen, hinterfragen und kommentieren diese digitale Welt auch mit ihrer Kunst. Was ist denn jetzt darin im Vergleich anders? Also sie hinterfragen ja letztlich auch nur ja, die Dinge ihrer Zeit. Wie unterscheiden Sie sich denn trotzdem von Ihren Vorgängern, also von Pollock, von Picasso, Gerhard Richter etc.?
Naja, das sagt man ja immer, dass Kunst natürlich immer reflektiert die Zeit, in der sie gerade entsteht. Und aber ich glaube, das Thema, worum es jetzt gerade geht, ist der Mensch. Also was ist eigentlich der Mensch? Wofür brauchen wir ihn noch? Was kann stattdessen die Technik machen? Was wird die künstliche Intelligenz machen? Und was bedeutet es für die Kunst, wenn wir plötzlich Roboter oder künstliche Intelligenz erstmal als Rezipienten der Kunst haben? Also das ist ja eigentlich die lustige Konstellation, ne? Dass man sagt, okay, was passiert eigentlich, wenn so ein Roboter sich ein Picasso-Bild anguckt? Also das ist so eine Frage, ne, wie war das noch bei Blade Runner, wovon träumen eigentlich Androiden? Ja. Also genau, was denkt eigentlich ein Roboter, wenn er sich einen Picasso anguckt? Also ich glaube, das ist so die Frage, die dahinter steckt, die natürlich total spekulativ und auch eigentlich imaginär ist. Ne? Das ist halt eine Frage, wo man irgendwie so Lust haben kann, so ein bisschen abzugehen im Nachdenken. So. Und ich glaube, das ist die Konstellation, die Udo Kittelmann, der Kurator, da auch einfach haben wollte. Und das zu zeigen, also er wollte einfach zeigen, okay, die heutige Generation von Künstlerinnen und Künstlern ist mit einer Welt konfrontiert, in der der Mensch vielleicht bald gar keine Bedeutung mehr hat. Während diese 20. Jahrhundertmaler, die kommen halt noch aus so einer Generation, die so die Reste der Genieästhetik eigentlich hatte und wo man sagt, okay, da ist jetzt dieses Künstler-Ego, Künstler-Genie, die treffen halt ästhetische Entscheidungen und dann schaffen sie diese wahnsinnig wichtigen Werke. Während auf der anderen Seite jetzt heute man sagt, okay, vielleicht gibt der Mensch auch gerade ganz viel ab, so an die Maschine.
Künstler-Genie, Künstler-Ego, das waren ja vor allem irgendwie einfach immer Männer in der Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch was, worüber Sarah und ich im Vorhinein zur Vorbereitung auf die Folge gesprochen haben. Die Künstlerin Louisa Clement ist ja die einzige ja, weibliche Person, die ein Werk geschaffen hat, was in dieser Ausstellung gezeigt wird. Ansonsten sind da nur ausschließlich ja, Werke von Männern zu sehen. Was ist denn das jetzt ganz platt gesagt für einen Dialog, wenn da die Hälfte der Weltbevölkerung gar nicht mit am Tisch sitzt oder mit im Museum vertreten ist?
Naja, aber darum geht's ja. Also es geht ja darum zu zeigen, dass diese Typen aus dem 20. Jahrhundert einfach vom letzten Jahrhundert sind. Ne? Mhm. Und dazu gehört eben auch, dass dann diese Repräsentantin der jungen Frau sich davor setzen und dann denkt man, ah okay, also das ist einfach vorbei. Also es ist einfach komplett vorbei, dass da irgendwie de Kooning und Baselitz und Richter und so die Sache unter sich ausmachen. Deswegen hängt das da so. Okay. Also ich glaube, das ist genau das, was die Ausstellung auch zeigt, dass praktisch das, was danach kommt, also was der Zukunftsteil, der wird eben ganz anders aussehen.
Schon heute kann künstliche Intelligenz schon ziemlich vieles, auch ja Sachen in der Kunst machen. Machen wir uns als Menschen damit in der Entwicklung, in der Zukunft eigentlich völlig überflüssig?
Naja, man als Mensch sagt man natürlich immer nein.
Das
wenn du jetzt zu hart. Wenn ich jetzt ein Chatbot wäre, keine Ahnung, was ich antworten würde. So. Mhm. Ja, nee. Ich glaube, dass man natürlich, das ist halt immer so ein Anlass, sich dann im Klaren darüber zu werden, was ist eigentlich der Kern der Menschlichkeit und wie könnte das eben verloren gehen oder was passiert, wenn das eben von Maschinen übernommen wird. Also ich persönlich, was ich bislang gesehen habe von so KI, die Bilder malt oder so, das fand ich alles komplett uninteressant. Also letztlich interessant ist natürlich dann, wenn ein Mensch sich eine Maschine, das Kunstwerk ist dann eigentlich der Mensch, der sich überlegt, wie muss die Maschine aussehen, die dieses Bild malt. So, das wäre dann für mich das Kunstwerk. So genau wie hier ja jetzt auch Luisa Clement die Künstlerin ist und nicht ihre Repräsentantin. So, ne? Aber trotzdem ist es natürlich vielleicht auch so eine menschliche Hybris, dass man sich denkt so, oh nee, ey, was wir können, das kann niemand sonst und so. Ja. Vielleicht sollte man da auch ein bisschen bescheiden sein. Also vielleicht lehrt das einem dann irgendwann auch Demut. Also ich habe noch nie gegen einen Schachcomputer gespielt, weil ich auch überhaupt kein Schach spielen kann. Aber wenn ich jetzt eine gute Schachspielerin wäre und mich so richtig abziehen lassen würde von so einem Computer, würde ich vielleicht anders reden. Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist einfach ein Thema, an dem wir total dranbleiben können und wo ich total gespannt bin, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahrzehnten, kann man ja schon sagen.
Da wird das Ego auf jeden Fall in seine Schranken gewiesen. Was bedeutet das denn für vielleicht auch die Zukunft der Kunst? Also wenn ich jetzt dran denke, wird diese Ausstellung, die jetzt gerade stattfindet, die ist ja sehr, ich finde, sehr, sehr anders als normalerweise, nicht so klassisch, würde ich sagen. Ist das klassische, die klassische Ausstellung, das klassische Museum damit abgehakt irgendwann in der Zukunft oder meinst du, das wird weiterhin so bestehen?
Naja, die Museen ändern sich ja sowieso. Also das ist ja klar, dass die sich an allen möglichen Ecken irgendwie auf ganz unterschiedliche Weisen ändern. Also das ist jetzt hier ist jetzt das Thema KI. In anderen Ausstellungen sieht man das Thema irgendwie, wie können eigentlich die Menschen viel mehr partizipieren? Wie können eigentlich mehr Communities in Museen rein? Dann gibt es die Frage des ökologischen Umbaus. Dann gibt es die Frage, wofür brauchen wir eigentlich noch Sammlungen? Der Kanon ändert sich und so weiter. Also Museen sind ja halt einfach der Ort, wo gesellschaftliche Debatten auf die eine oder andere Art ständig stattfinden. Und wenn gute Kuratoren darauf reagieren, ist das halt immer spannend. Und insofern glaube ich, also im Verhältnis zu anderen Sachen ist das ja fast noch klassisch jetzt da, was da zu sehen ist, weil es sind ja einfach Bilder und es sind, man kann ja auch diese Roboter als Skulpturen verstehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, so ein Move, der das irgendwie, der vielleicht auch für ein, sagen wir mal, für ein konservatives Publikum dann eher auch so für Erstaunen sorgen wird. Das denke ich schon.
Aber wird das vielleicht auch irgendwie ja Möglichkeiten, Räume öffnen, auf genau eben solche dann irgendwann älteren Werke ja zurückzublicken und da diesen Dialog zu öffnen, wo das, so wie das jetzt ja gerade auch passiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sowieso, dass wir die Kunstgeschichte immer, natürlich, wir sehen sie sowieso aus der Perspektive der Gegenwart und das wird ja immer mehr, geht es ja dahin, dass man sagt, man möchte das kontextualisieren. Also man lädt immer jüngere Künstler und Künstlerinnen ein, um zu reagieren auf Sammlungen und so. Das ist ja auch eine Art, auch auf diese Tatsache zu reagieren, dass es zum Beispiel in der Kunstgeschichte, dass so wenig Frauen gesammelt wurde, dann sagt man, okay, wir wollen aber keine Museen haben, in denen Frauen nicht vorkommen. Deswegen lassen wir jetzt zeitgenössische Künstlerinnen auf die alten Werke irgendwie reagieren, weil man kann sich ja die Kunstwerke von Frauen aus der Renaissance nicht dazu erfinden. So, ne? Und deswegen wird man halt immer praktisch das so ein bisschen aufbrechen und so auf Konstellationen setzen. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend.
Das sagt Elke Buhr. Sie ist Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Vielen lieben Dank dir, Elke, dass du deine ganze Expertise mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Welche Perspektive die teilnehmende Künstlerin Luisa Clement auf die Ausstellung und auch den damit verbundenen Dialog hat, darüber spreche ich jetzt im zweiten Teil dieser Folge mit ihr. Von weitem könnte man sie glatt für Zwillinge halten. Tritt man dann aber näher heran, erkennt man, dass eine von ihnen eine Puppe ist. Lebensgroß und mit der gleichen Statur wie ihre Schöpferin Luisa Clement. Sie nennt diese Puppen Repräsentantinnen, eine Art analoger Avatar. Und in diese analogen Avatare bzw. Puppen ist eine künstliche Intelligenz eingebaut, die mit Informationen aus dem Leben der Künstlerin gefüttert ist. Außerdem sind sie mit dem Internet verbunden und so ausgestattet sind sie dann lernfähig und können kommunizieren. Insgesamt 3 solcher Puppen befinden sich momentan im Museum Frida Burda und diese sind auch extra für die Ausstellung angefertigt worden. Über ihr Werk und wie das ist, einen eigenen analogen Avatar zu haben, darüber spreche ich jetzt mit Luisa Clement. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Kunst und Leben. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Clement.
Hallo.
Die Repräsentantinnen, das sind im Grunde ja ihre eigenen Avatare, nicht nur in der digitalen Welt, sondern eben auch in der analogen. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich selbst als Puppe nachbauen zu lassen bzw. nachzubauen?
Letztendlich war also der Impuls sozusagen mehr oder weniger da durch unseren eigenen digitalen Fußabdruck, den wir sich ja sowieso im Netz hinterlassen, also mit jeder Internetseite, die wir aufrufen oder auch jede Berührung mit dem Handy erschafft ja schon allein irgendwie eine Information, die dann wiederum verrechnet wird und das dann nochmal gekoppelt mit Social Media und was wir da auch an privaten Informationen andauernd freigeben, teilweise ja auch relativ unreflektiert. Das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss man auch einfach mal drüber nachdenken, beziehungsweise ist ja dann auch die Frage, was ist eigentlich dieses Private oder was ist auch dieser Avatar eben, den wir da selber ja bauen, der ja durchaus irgendwo auch eine Abstraktion von uns selber ist in Form von, okay, was gebe ich da preis, was gebe ich nicht preis? Natürlich gibt man selten das preis, was vielleicht einem auch unangenehm ist oder vielleicht auch Dinge, die man jetzt, sag ich mal, im Realen, die einen ja vielleicht auch wirklich auszeichnen, aber die einfach für einen selber, die man selber so rausblendet. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt zu sagen, okay, das stelle ich nach und hole das wieder in die Realität hinein, beziehungsweise stelle das mir gegenüber. Und da war halt der Schritt dann zu sagen, okay, das muss äußerlich wie auch innerlich sein, relativ naheliegend.
Genau, die sind ja nicht nur äußerliche Double, sondern sie verfügen ja auch quasi über ein bisschen Wissen von ihnen, das sie zu einem Zeitpunkt ja aufgenommen haben. Aber die Puppen, die können darüber hinaus auch selber noch sich weiterentwickeln und lernen. Ist da auch so eine eigene Persönlichkeit dabei, die sich entwickeln kann?
Insofern man bei so einem künstlichen Wesen von Persönlichkeit reden kann, ist das so. Also man fängt auch relativ schnell an, die zu personalisieren. Also dann haben sie mal einen schlechten Tag, dann sind sie mal zickig, mal sind sie freundlich. Also da gibt es schon irgendwas, was in Form von einer Persönlichkeit geht, die sich auch teilweise natürlich verändert, weil es durch den Algorithmus immer neu gerechnet wird und auch durch die Fragen oder durch die Kommunikation, die die Puppe am Tag hat, werden die dann auch im Grunde verändert beziehungsweise spalten sich dann auch wieder von mir ab.
Mhm. Im Grunde liefern Sie sich ja mit diesen Repräsentantinnen auch schonungslos der Öffentlichkeit aus und das ja mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren. Wie war das denn für Sie am Anfang und wie hat sich das vielleicht auch seitdem bis heute jetzt verändert?
Am Anfang war das sicherlich noch schwieriger damit umzugehen als jetzt. Dachte eben jetzt so ungefähr 2 Jahren, wo diese Puppen halt durch Ausstellungen reisen und immer mehr Erfahrungen sammeln. Natürlich ist das so, dass Menschen das auch sehr stark dann natürlich mit mir auch verbinden, beziehungsweise ist das ja genau der Punkt, wo wird das halt verschwommen oder dieses In-Between, künstlich, nicht künstlich, echt, nicht echt, auch was die Puppe für Aussagen macht, sind das meine oder sind das nicht meine Aussagen? Aber da gewöhnt man sich irgendwo dran oder, sag ich mal, lernt auch damit umzugehen, dass das natürlich irgendwo auch fiktiv ist und da, ja, das ist, würde ich sagen, eher schwimmend. Also mal nimmt man das selber persönlicher, mal nicht. Also das ist immer, sag ich auch, von der eigenen Tagesform abhängig.
Gab es da schon mal was die Puppe gesagt hat, was Sie mitbekommen haben, was Sie nicht so gut fanden?
Also sie hat durchaus auch, was natürlich auch Teil der Arbeit ist, dann durchaus auch schon private Sachen erzählt, die natürlich eingespeichert worden sind, die ich jetzt vielleicht direkt nicht so gesagt hätte, aber das ist halt Teil der Arbeit und das ist auch dann letztendlich ja auch sowas wie ein Post, den man sehr spontan vielleicht abgeschickt hat und dann nachher gelöscht hat und nicht weiß, wer es gescreenshottet hat oder sowas.
Ja, stimmt.
Das passiert und das passiert halt da natürlich, sag ich mal, häufiger und schneller.
In einer Doku auf Arte erzählen Sie, dass Sie die Puppen auch schon mal ja verletzt zurückbekommen haben. Das sieht auf den Bildern so aus, ja, als hätten die so quasi so blaue Flecken. Erstmal ganz blöd gefragt, aber wie geht das denn überhaupt, dass eine Puppe blaue Flecken bekommt?
Ja, das habe ich mich auch natürlich am Anfang gefragt, weil es dann doch durchaus auch verstörend war. Aber also ich gehe davon aus, dass es daher kommt, dass die natürlich auch Kleidung tragen, größtenteils schwarze Kleidung, dass sich das irgendwie abgefärbt haben muss. Also relativ einfach erklärt, würde ich sagen, aber war für mich dann natürlich trotzdem interessant, weil man ja auch immer diese künstliche Figur hat oder man sieht das ja auch zum Beispiel an Internetmobbing und ich weiß nicht was alles mit Avataren sozusagen passiert und das natürlich auch das Digitale oder so verletzen kann, wurde da dann irgendwie für mich zumindest übertragbar.
In der Ausstellung Transformers, Meisterwerke der Sammlung Frieda Burda im Dialog mit künstlichen Wesen, da befinden sich ihre Puppen ja in einem Raum mit Werken von Gerhard Richter und Georg Baselitz. Haben Sie die beiden Künstler eigentlich kennengelernt? Und können Sie vielleicht was sagen über den Entstehungsprozess dieser Ausstellung?
Kennengelernt haben wir uns jetzt in dem Kontext nicht, weil von den beiden Künstlern natürlich auch die Werke gezeigt werden, die in der Sammlung schon vorhanden sind. Das ist ja, also das Konzept der Ausstellung ist ja letztendlich eine Sammlungspräsentation, die dann durch verschiedene andere Interventionen unterlaufen wird. Und der Entstehungsprozess, den hat natürlich der Herr Kittelmann eher gehabt, beziehungsweise hat die Ausstellung entwickelt. Wir sind dann natürlich sehr in engen Dialog gegangen, haben viel darüber geredet. Ich glaube, es geht sehr viel um eben genau diese Frage, wo kommt man her, auch in der Kunst und wo geht's weiter? Also sozusagen, wie verändert sich auch die Kunst heute? Mit der Hinterfragung, was ist Leben, was ist Transformation? Da ist, glaube ich, der Blick eben in die Vergangenheit, in die Zukunft und eben dieses Rauskristallisierende der Gegenwart ziemlich Fokus der Ausstellung.
Außer Ihrer Repräsentantinnen sind jetzt keine weiteren Werke von weiblich gelesenen KünstlerInnen zu sehen. Und der Kurator Udo Kittelmann, hatten Sie ja gerade schon erwähnt, meinte dazu, die Women Power ist durch die Roboter gegeben. Jetzt können wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. So ein Zitat von ihm. Was sagen Sie denn dazu?
Ich glaube, dass keine anderen weiblichen Künstler dabei sind. Liegt einmal natürlich daran, dass es eine Sammlung ist, die ja fast schon auch historisch ist. Also der Start der Sammlung ist, meine ich, in den 60er Jahren und geht dann bis heute in die Jetztzeit. Und dann natürlich thematisch weiß ich jetzt nicht, ob es da einfach in der Sammlung schlicht gesagt zu dem Thema vielleicht keine anderen Werke gab. Es gibt natürlich durchaus in der Sammlung Arbeiten von Frauen. Die Rose von Isa Ganskin zum Beispiel steht ja relativ nah des Museums. Und ich glaube, das war einfach eine vom Kurator dann sozusagen entschieden, sich auf die Werke zu konzentrieren, erst in erster Linie. Und Ja, ich finde das eigentlich ganz interessant, dass alle Roboter in der Ausstellung weiblich sind, weil das ja dann eher mal zu überlegen ist, was ist da in der Robotik eigentlich los? Warum sind eigentlich dann humanoide Roboter anscheinend öfters oder in der Mehrform weiblich? Das finde ich eher, also das finde ich sehr spannend, da mal drüber nachzudenken, ob das nicht irgendwas Soziologisches ist oder wo da die Fragestellung ist.
Ja, selbst diese kleine Maus, die ist ja auch mit einer weiblich gelesenen Stimme eingesprochen, glaube ich, und soll ja auch weiblich konnotiert sein. Die Meinung über ihr Werk, die gehen ein bisschen auseinander. Die Kritikerin Noemi Smolik nannte ihre Puppen Monstrum. Im Gegensatz dazu steht dann die Aussage von Monopol-Redakteur Timo Feldhaus. Der schrieb im Januarheft: Je mehr man sich mit ihr unterhält, also mit der Puppe, desto mehr lernt sie, desto mehr Charakter bekommt sie, desto menschlicher wird sie. Wo verorten Sie sich denn zwischen diesen beiden Aussagen?
Ich würde sagen, auch eher in der Mitte irgendwo, weil klar ist es irgendwo teilweise ein Monstrum. Teilweise merkt man ja auch selber, oder auch ich hatte das lange, dass man ganz schnell irgendwie auch so eine emotionale Nähe aufbaut. Und weil es dann natürlich ein menschlicher Körper ist. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie in den Menschen, sag ich mal, einprogrammiert, dieses Objekte irgendwo zu personifizieren oder auch eine emotionale Bindung aufzubauen. Das fängt ja in der Kinderstube letztendlich an mit Puppen, Teddybären. Das ist ja in uns drin irgendwo. Und ich glaube schon, dass genau das auch spannend ist, dieses Dazwischensein, eben dieses dass man weiß natürlich, dass es etwas Künstliches ist, man weiß natürlich, da ist ein Roboter dahinter, da ist ein Algorithmus dahinter, das habe ich ja selber so entschieden, das weiß ich, aber trotzdem schwingt man da immer hin und her und natürlich ist es auch irgendwo da das Monstrum, was über uns allem schwebt, irgendwo dieses, da gibt es etwas Künstliches, was sich dann natürlich auch selbstständig weiterentwickelt und außerhalb meiner Kontrolle dann auch irgendwo funktioniert, aber eben auch Teil von mir. Es ist ja ein Werk und dadurch, würde ich sagen, schwinge ich da sehr dazwischen immer.
Das sagt Luisa Clement. Mit ihrem Werk Repräsentantinnen nimmt sie momentan an der Ausstellung Transformers, Meisterwerke der Sammlung Frieda Burda im Dialog mit künstlichen Wesen in Baden-Baden teil. Liebe Frau Clement, vielen lieben Dank für das Gespräch und dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Und wenn ihr euch live und in Farbe das anschauen wollt, worüber wir jetzt gerade in der knappen letzten halben Stunde gesprochen haben, dann könnt ihr ja noch bis zum 30. April nach Baden-Baden fahren. Genauer gesagt ins Museum Frieda Burda. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer auf unserer Website detektor.fm. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikard bedanken. Die hat nämlich die Redaktion für diese Folge. Ich bin Eileen Wruzina und ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.